Ja, wir haben vorhin gerade Gott gelobt, angebetet, gepriesen. Worte, die Kraft haben, Worte, die in unserem Herz wirken, sollen wirken, dürfen wirken, die aber auch in die Welt raus sollen und dürfen gehen. Christen sind ja eigentlich komische Leute. Sie singen zu jemandem, den man nicht sieht. Sie reden mit jemandem, der nicht sichtbar ist. Sie beten einen Gott an, der nicht einmal ein Bild von ihm existiert. Sie hoffen und vertrauen jemandem, der unsichtbar ist. Herzlich willkommen im Kehr. Und nein, wir sind kein Haufen von komischen Leuten, die irgendwie weltfremd und unrealistisch sind. Wir sind eine Gemeinde von Leuten, von gross bis klein, jung bis alt, wo der Lebensfrage nachgeht und Antworten sucht. Und wir finden sie bei dem einzig wahren, lebendigen, aber unsichtbaren Gott. Er ist sichtbar geworden durch Jesus Christus, sein Sohn. Er hat gelebt auf unserer Welt als Mensch. Und er hat uns Gott sichtbar gemacht. So wie Jesus ist, ist Gott. Jesus ist zwar ans Kreuz genagelt worden, unschuldig gestorben für dich, für mich, aber er ist nach 3 Tagen auferstanden, hat sich den Menschen wieder gezeigt und ist dann im Himmel zum Vater aufgefahren. Jesus hat seinen Nachfolger, allen denen, die an ihn glauben, den Heiligen Geist versprochen. An Pfingsten ist das Realität geworden. Seitdem wohnt jedem, der an Jesus glaubt, der Heilige Geist. Unsichtbar, aber erlebbar. Im Laufe von meinem Leben habe ich die verschiedensten Sachen gelernt oder müssen lernen. Laufen, lesen, schreiben, rechnen, Autofahren, einen Beruf. Ich habe gelernt, mit Menschen umzugehen. Familie. Ich habe gelernt, wie man die Bibel liest, wie man die Bibel auslegen kann, wie man die Bibel im Leben anwenden kann. Was ich aber nicht lernen konnte, wie ich glaube. Wie kann ich das, was ich lese, glauben? Jesus hat mal gesagt, wenn ihr glaubt, werdet ihr die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch grössere. Puh. Jesus hat grosse Wunder getan. Das können wir in der Bibel nachlesen. Wie soll ich das verstehen? Das zu glauben ist für mich eine Herausforderung. Weil ich kenne das aus meiner Erfahrung nicht wirklich so. Ich sehe die Wunder nicht tagtäglich um mich herum. Hat es vielleicht dann nur für die Jünger gegolten? Oder vielleicht hat es Jesus ganz anders gemeint? Oder vielleicht auch, dass wir das gar nicht mehr brauchen? Vielleicht gibt es die Taten, wie sie Jesus hat vollbrungen, heute gar nicht mehr, weil wir hier die Bibel haben. In anderen Bibelstellen können wir aber lesen, dass es tatsächlich mehr gibt. Bibelstellen gelten für mich, für uns, sollen wir umsetzen, werden Realität in unserem, in meinem Leben. Wie gehört, wenn wir heute eine neue Predigtserie an. Es geht um Geistesgaben oder man kann auch sagen Gnadengaben. Es geht um die Gaben, Geschenke, die der Heilige Geist den Menschen verteilt, die Jesus als ihren Herr angenommen hat. Schon, dass der Heilige Geist bei uns, ja sogar in uns, wohnt, ist ein Geschenk. Es gibt recht viele Bibelstellen über Geistesgaben. Sie sind spannend und herausfordernd. Ich habe mit Leuten geredet, die das erleben und erfahren, wie es in der Bibel steht. und es passiert etwas. Wunder haben nicht aufgehört. Heilung von Krankheiten, Sucht, Unvollkommenheit, seelische Verletzungen liegen nicht hinter uns. Das ist aktuell und passiert. Es ist spannend, mit Christen über das Thema zu reden, wie sie es miteinander diskutieren, wie sie es erleben mit diesen Geistesgaben. Das verändert das Leben. Das Thema von heute sind die Sprachengaben. Zungenrede, Auslegung von Zungenrede und Prophetie oder prophetisches Reden. Aus aktuellem Anlass, weil es mich ganz persönlich und aktuell betrifft, gehe ich tendenziell mehr auf die Zungenrede und die Auslegung und ein. Streife aber Prophetie auch noch ein bisschen. Ich will mit euch heute also in verständlichen Worten über Worte reden, die wir nicht verstehen. Dann kompliziert ist es aber nicht. Das Thema vom Zungenreden oder in Zungenreden oder Sprachengebet ist ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert wird. Von vielen abgelehnt, von vielen überbetont. Mit dem wird Angst gemacht oder wir beschäftigen sich lieber gar nicht damit. Ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt. Bevor ich jetzt näher darauf eingehen will, möchte ich noch ein paar wichtige Sachen klären. Wenn du Jesus als dein Retter, als dein Herr angenommen hast, bist du gerettet. Vorbehaltlos. Und du kannst ganz entspannt sein. Du hast alles, was du brauchst, für ewig gerettet zu sein. Trotzdem gibt es da noch zusätzliche Sachen, die in der Bibel erwähnt werden. Zum Beispiel eben Gaben vom Heiligen Geist. Vielleicht haben wir angefangen zu verstehen, was die Auswirkungen sind. Aber für was? Warum denn noch die Gabe vom Heiligen Geist? Nicht vor die Gemeinde gesetzt, schon gar nicht von mir, sondern von Jesus. Also, wenn du Jesus als dein Herr angenommen hast, dann bist du gerettet. Punkt. Weil in der Bibel steht zu Jesus, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jeder, der Jesus angenommen hat, ist ein Kind von Gott. Du bist jetzt gerecht. So gerecht, wie Jesus gerecht ist. Und du wirst nicht gerechter oder schlechter, wenn du irgendeine Geistesgabe hast oder nicht hast. Der Heilige Geist verteilt uns seine Gaben nicht, um uns aufzuwerten oder abzuwerten, sondern wenn er uns die Gaben gibt, dann gibt er sie für uns, einer Gemeinde zu dienen. Uns gegenseitig zu unterstützen, beim Glauben zu stärken. Und so gibt er eben auch die Gabe vom Zungenreden, um die Gemeinde, um seine Gemeinde zu bauen und zu stärken. Markus 16, 15 bis 20, das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern mitgibt. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Wenn ich das so lese, denke ich, wow, puh, das wollte ich auch. Ich will Jesus' Auftrag wahrnehmen und rausgehen. Ich bin gerettet. Ja, ich glaube das. Hier steht, die Zeichen werden die begleiten, die glauben. Und ich glaube doch. Ja, und wenn ich glaube, möchte ich die Zeichen haben. Und das Zeichen ist, in neuen Sprachen reden. Das hat Jesus vorausgesehen. Das hat er angekündigt. Das hat sich in der Apostelgeschichte 2 erfüllt. Bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er nochmal mit seinen Jüngern geredet und hat ihn gesehen, denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Jesus hat den Heiligen Geist angekündigt. Wer glaubt, dass die Jünger von Jesus gerettet sind? Also wiedergeboren und erlöst von Sünde, gerecht gemacht durch den Glauben an Jesus, dass sie in Ewigkeit im Himmel sind. Also die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Also ich glaube das. Weil um gerettet zu werden, musst du an Jesus glauben und ihn mit deinem Mund bekennen. Das hat die Jünger gemacht. Spätestens dann, wo er sie gefragt hat, was denkt ihr, wer ich bin? Und sie haben gesehen, du bist Christus, der Sohn von Gott. Ich glaube, dass die gerettet waren. Die waren sicher. Trotzdem hat Jesus gesagt, bleibt da, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet Kraft bekommen. Also gibt es doch noch etwas, das man empfangen kann. Nicht nur etwas, sondern der Heilige Geist, der uns ausrüstet zum Dienen, der uns Kraft gibt zum Dienen. Wie ist das bei mir? Ich komme eher aus dem Hintergrund, dass Geistesgaben gefährlich sind, dass sie heute nicht mehr gebraucht werden und dass man da sehr vorsichtig muss sein. Und mit diesem Hintergrund habe ich viel müssen lernen, lesen, hören und nicht zuletzt auch ausprobieren. Vielfach sind meine intimsten Zeiten mit Gott am Morgen im Büro. Manchmal schon auf dem Weg dazu, von Genskern noch Bach auf Langnau. Wenn ich so die Landschaft sehe, die Sonne, der Mond, das Wetter, Gottes Grösse erleben. Dann bin ich so um 6 Uhr morgen im Büro. Bevor der Beruf, der Alltag kommt, habe ich Zeit mit Gott. Mit seinem Wort, der Bibel, manchmal schon tiefe Gespräche mit ihm. Wo er hat mir gerne mehr aufgezeigt, dass ich seine Gaben möchte annehmen. Mir ist neu bewusst worden, ich bin ja schon beschenkt. Der Heilige Geist ist ja da. Ich muss es nur noch entdecken, das Geschenk auspacken. Wenn ich aber so vor Gottes Herrlichkeit hocke oder knäule, es ist ja aber sonst noch niemand im Büro, dann gibt es etwas, dass ich keine Worte mehr finde. Dann bin ich richtig wort- und sprachlos. Und trotzdem betet etwas in mir innerlich. Und ich habe manchmal das Gefühl, es will rauskommen. Das ist mal schwierig zu erklären. Das Gefühl. Als ich etwa vor 3 Wochen mit Freunden über das Thema geredet habe, habe ich gesehen, dass ich auch probiert habe, die Worte auszusprechen. Und dass ich erklüpft bin über das, was ich da gehört habe. Und dass ich da eher vorsichtig bin. In der letzten Woche aber ist es passiert, dass ich mit Frieden und von Herzen von Gott konnte anbeten und mit ihm reden konnte. Ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich in die Zunge reden will, dann muss ich den Mund auftun. Und meine Zunge muss sich bewegen und reden. Reden, wie ich hier rede, und meine Zunge bewegen. Nur kontrolliere dann nicht mehr ich meine Zunge, sondern der Heilige Geist. Aber ich habe noch Kontrolle. Jetzt will ich reden oder jetzt will ich nicht reden. Der Prozess hat bei mir Jahre gedauert. Ich wollte beten, die Worte rauslassen, die zuerst in mir drin waren, aber ich habe mich nicht getraut. Ich wollte reden, aber ich konnte nicht reden. Meine Zunge hat sich nicht bewegt. Bis jetzt, kurz vor dieser Predigt über Geistesgaben, sich mir quasi die Zunge gelöst hat. Und danke, Jesus, ich möchte es nicht mehr missen. Ich habe schon gemerkt, dass man eure Gedanken kann Zunge reden. Auch das ist möglich. Ich weiß jetzt, dass das das Gleiche ist. Es fühlt sich gleich an. Nur halt in Leisli. Ich kann da laut beten, wo ich niemanden störe. Da, wo mir vielleicht niemand zulässt. Und ich kann Leisli beten. Dort, wo mir mein Herz übergehen will. Wie äußert sich diese Sprache? Vielleicht kann ich euch die Ängste nehmen oder die Hemmungen. Ich möchte einfach betonen, dass es etwas Gutes ist. Etwas, was Jesus durch den Heiligen Geist gescheicht hat. Er wird es aber niemandem aufzwingen. So wie er auch niemandem den Glauben aufzwingt. Es ist ein Geschenk von ihm, vom Heiligen Geist. Es ist die Entscheidung, das Geschenk anzunehmen. Wieso deine Entscheidung ist, Jesus als dein Herr anzunehmen? Wieso deine Entscheidung ist, die lässt es offen. Es gibt die Sprache, die ausgelegt werden kann. Wenn wir in der Apostelgeschichte vor Pfingsten lesen, steht da, dass alle Zungen geredet haben und viele haben sie verstanden. Aber es hat auch die gegeben, die sie nicht verstanden haben. Und die gemeint, die sind doch auch alle nur besoffen. Nebenbei wird es erwähnt. Das war etwas ganz Normales und Natürliches gewesen. Und über die Jahrhunderte hat sich das ein bisschen abgeschwächt und lange war das gar nicht mehr so selbstverständlich gewesen. Ich habe den Eindruck, dass das Gang mehr wieder vordrückt, neu aufbricht, dass da Gott etwas neu wieder aufleben und wirkt. Weil er verändert sich ja nicht. Jesus ist der gleich, denn wie heute, er hat sich nicht verändert. Das, was er für seine Gemeinde dann schon vorgehabt hat, ist aktuell. Und das ist aktuell, bis er wiederkommt. Bis dann wird nichts aufhören. Bis wir ihn werden wieder sehen von Angesicht zu Angesicht. Und dann werden wir dann all das nicht mehr brauchen. Aber bis dann werden wir all das haben. Wird das sein? Menschen werden das Evangelium hören. Menschen werden sich für Jesus entscheiden. Menschen werden getauft. Menschen werden vom Heiligen Geist beschenkt, mit Kraft ausgerüstet. Menschen werden rausgehen, da wo sie sind, und von Jesus erzählen. Das ist das, was wir leben. Und das wird andauern, bis Jesus wiederkommt. Wir gehen jetzt in 1. Korinther 14, 1 bis 19. Ich habe ein paar Zettel ausgedruckt mit dem Predigtext mit dem Bibeltext getroffen, wo ihr nachlesen könnt. Es ist nach der neuen Genfer Übersetzung, die im Handy nachschauen. Das Thema, das ist sehr gross. Ich gehe jetzt nur zu diesem Kapitel und probiere mit euch zusammen zu verstehen, was der Paulus gemeint hat. Was will uns der Apostel Paulus hier zeigen? Manchmal wird die Stelle negativ gebraucht. Paulus sei gegen die Zungenreden und das Zungengebet. Aber das ist nicht der Fall. Wenn wir darauf hören, was Paulus sagen will, dann werden wir merken, da ist mehr. Er ist nicht gegen das Zungenreden, er ist dafür. Wo er aber dagegen war, ist die Praxis, wie sie es gehandhabt haben. Und darauf geht er in diesem Kapitel ein. Er sagt, so wie ihr das in eurer Gemeinde macht, ist es nicht gut. Ich sage oder ich zeige euch, wie ihr das handhaben sollt. Wie ihr alle einen Nutzen daraus ziehen könnt. Im ersten Vers, vorher hat der Paulus über die Liebe geredet, wie sie uns alle verbindet. Und jetzt schreibt er also, das soll also euer Ziel sein. ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Was mir hier auffällt, ist, dass der Heilige Geist nicht starr ist. Es ist nicht so, hier hast du die Gabe bekommen und das ist es jetzt, und jetzt geht es nicht mehr. Wir haben tatsächlich die Fähigkeit, uns um die Geistesgabe zu bemühen. Und wenn die Geistesgaben dafür da sind, uns im Dienst zu führen und uns zu helfen, dann wird uns der Heilige Geist gegen das scheichen, was wir brauchen. Und nicht einfach, hier, du hast die Gabe, jetzt lebt damit, ob es jetzt jemand braucht oder nicht, nicht mein Problem. Nein, der Heilige Geist ist der Gemeinde interessiert. Er gibt das, was in der Gemeinde gebraucht wird. Und das kann in deinem Leben passieren, dass du genau die Gabe bekommst, die du gerade brauchst. Der Heilige Geist ist flexibel. Und er gibt der Gemeinde das, was sie gerade braucht. Und wir dürfen uns um das bemühen. Wir dürfen darum bitten, Gott, gib uns doch die Gabe. Ich möchte mit der Gemeinde dienen. Ich möchte das. In diesem Kapitel stellt Paulus die Zungenrede einem prophetischen Reden gegenüber. Und wir werden gerade den Unterschied sehen. Und merken, warum er das einander gegenüberstellt. Wir nehmen an, dass die Korinther sehr begabt waren im Zungenreden. So begabt, dass sie gemeint haben, dass das ist, was jeder braucht. Und sie jetzt nur noch in die Zunge reden. Und das müssen wir jetzt im Hinterkopf behalten. Paulus redet zu der Gemeinde, die so in der Versammlung zusammen ist. Und zusammen will Gott feiern, ähnlich wie wir hier zusammen Gott feiern. So wie wir hier zusammenkommen, wo wir etwas hören wollen, wo wir zusammen singen wollen, wo wir etwas mitnehmen aus dieser Zeit. Im Vers 2 steht, wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht. Bleibt ein Geheimnis. Also, wenn jemand in einer Versammlung, in einer Sprache, die Gott ihm gibt, redet, dann richtet er sich in erster Linie an Gott. Wenn ich in Zungen rede, rede ich zu Gott. Das ist richtig beim Zungenreden. Ich rede zu Gott. Und das, was ich rede, versteht niemand. Das, was ich rede, verstehe ich nicht. Das, was ich in Sprache rede, verstehst du nicht. Gott versteht es, weil es an ihn gerichtet ist. Darum ist die Aussage, ja, wenn da jemand in Zungen redet, dann muss man das verstehen, dann muss es verständlich sein. So nicht richtig. Die einzige Ausnahme, wo wir noch drauf kommen werden, ist die in der Gemeinde. Wenn ich jetzt hier in die Zunge reden würde, dann sagt Paulus, dann soll das ausgelegt werden. Nicht übersetzt, sondern gedeutet werden, was in der Gemeinde, gesehen wird. Hier liegt der Schlüssel aber da, dass die Zungenreden an Gott gerichtet ist. Das behaltet bitte auch im Hinterkopf. Wenn wir in die Zunge reden, reden wir zu Gott. Niemand versteht es, das sagt Paulus. Es muss niemand verstehen. Gott versteht es, weil es an ihn gerichtet ist. Nicht an dich, sondern an Gott. Wir sprechen Geheimnisse aus. Ich verstehe nicht, was es bedeutet, aber ich weiß, dass wenn ich in die Zunge rede, rede ich in die unsichtbare Welt. Ich rede Geheimnisse rein, die Gott versteht. Reden in die Zunge, mit dem gibt uns Gott Kraft und Einfluss. Auch ins Übernatürliche. Und jetzt wird dem gegenübergestellt die Vers 3. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Paulus spielt es nicht gegeneinander aus, sondern er sagt, hört, das Zungenreden ist an Gott gerichtet. Das ist etwas zwischen dir und ihm. Nicht an die Gemeinde, nicht an die Menschen. Er sagt, prophetisches Reden ist an die Gemeinde gerichtet. Weil das ist eine verständliche Sprache. Und prophetisches Reden in dem Sinn ist nicht nur gemeint, Zukunft vorauszusagen, sondern es bedeutet auch, ins Leben hineinzureden, ins Leben von Menschen hineinzureden, ganz konkret. Das Ziel des Ganzen ist, dass es der Gemeinde dient, dass es Menschen ermutigt, dass es Menschen tröstet. Und das kann nur passieren, wenn wir Worte aussprechen, die die Menschen verstehen. Vers 4, wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Auch hier wieder, der Vers kann negativ gedeutet werden. Da siehst du, wer in Zungen redet, der erbaut sich selber. Hast du etwas dagegen, wenn ich mich selber erbaue? Wenn ich mich nicht selber erbauen, stärken, wie soll ich den anderen dienen können? Das ist doch eigentlich das Erste, was ich möchte. Wir möchten uns doch selber aufbauen können, im Glauben, dass wir den anderen dienen können. Ich bin überzeugt, dass das der Paulus hier so gemeint hat. Und das ist positiv gemeint. Weil der, der in die Zunge redet, hat die Möglichkeit, sich im Glauben weiterzubringen. Auch wenn er das, was er betet, nicht versteht, ist es trotzdem so. Und dann wieder das Gegenüber. Wer prophetisch redet, der dient der Gemeinde. Und das ist der Unterschied. Nicht gegeneinander, sondern der Unterschied macht es aus. Und der Paulus sagt, in der Gemeinde ist das von Bedeutung. Das prophetische Reden. Die Zunge reden nicht. Weil mit dem wird niemand weitergebrungen. Wie geht's? Die Zunge wird reden, das wird umsetzen. Dann wird es unverständlich tönen. Dann würde ich kein Wort verstehen. Wenn ich die ganze Predigt so würde reden, würdet ihr sagen, hä? Wir verstehen ja gar nichts. Und dann wäre ich wahrscheinlich längstens beim Kaffee oder beim Bier oder sicher nicht mehr da. Genau, ich verstehe nichts. Es ist ja auch nicht an dich gerichtet. Anders wäre, wenn jetzt jemand würde aufstehen und sagen, hey, ich habe eine Deutung. Und er würde auslegen, was da ist gesehen worden. Das hat eine Wirkung auf dich. Das hat eine Wirkung auf dich, auf euch. Wenn jetzt in verständlichen Worten erklärt wurde, was da ist gesehen worden, dann kannst du das verstehen, reflektieren, annehmen oder ablehnen. Entweder du wirst ermutigt oder verärgert, aber du würdest es verstehen. Du würdest die Sprache verstehen. Das hat mich zu der Parallelstelle geführt im Judas 6,20. Ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen. Des Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Was bedeutet das, mehr im Glauben aufbauen? Beten im Heiligen Geist. Und da haben wir vorhin im Vers 4 gelesen, wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Oder andere Übersetzung, der erbaut sich selbst. Das ist ja spannend. Hier steht, wie wir leben sollen. Und hier steht, so könnt ihr es umsetzen. Vers 5. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder. Dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Oh, hier seht ihr Paulus. Hier haben wir einen Nutzen für die Gemeinde. Hier haben wir keinen Nutzen für die Gemeinde. Trotzdem seht ihr, ich wünschte das für euch, dass jedes könnte Sprache reden. Warum? Weil er das gut findet. Später kommen wir noch darauf, dass Paulus das gelebt hat. Ganz stark. Die fragen sich jetzt vielleicht, ist jetzt die Zunge reden nutzlos? Nein. Hier gemein, ja. Weil es niemanden weiterbringt. Weil der zulässt, es nicht versteht. Die Ausnahme, wenn es ausgelegt wird, dann hat es die gleiche Wirkung oder den gleichen Nutzen wie das prophetische Reden. Weil wir es dann verstehen, was gesehen wird. Und dann probiert es der Paulus noch deutlicher zu machen, Vers 6. Stellt euch vor, Geschwister, ich würde bei meinem nächsten Besuch nur in Sprachen zu euch reden, die von Gott eingegeben sind. Was hättet ihr davon? Nützen wird euch mein Kommen erst dann etwas, wenn ich mit verständlichen Worten zu euch spreche, zum Beispiel indem ich eine Offenbarung, eine Erkenntnis, eine prophetische Botschaft oder eine Lehre weitergebe. Ist doch klar, wenn jemand zu mir redet und ich verstehe die Sprache nicht, habe ich nichts davon. Und dann macht er den Vergleich mit dem Musikinstrument. Wir haben doch vorhin das Lied gesungen, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Singen wir jetzt zusammen, he? Singen! Singen! Vers 7. Denkt zum Vergleich an ein Musikinstrument, eine Flöte etwa oder eine Harfe oder ein E-Piano, steht aber nicht in der Bibel. Wenn die Töne, die damit hervorgebracht werden, sich nicht deutlich voneinander unterscheiden, wie soll man da erkennen, was auf der Flöte oder der Harfe gespielt wird? Wenn ich das nicht verstehe, wenn ich da nicht verschiedene Töne höre, kenne hohe Unterschiede, wie soll ich da mitsingen? Der Paulus probiert es mit verschiedenen Bildern nochmal zu untermalen. Kollegen, wenn ihr in die Zunge redet, redet ihr zu Gott. Aber in der Gemeinde hat es keinen Nutzen. Oder Vers 8. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, wenn vor einer Schlacht die Trompete nicht ein klares Signal gibt, wer wird sich dann zum Kampf bereit machen? Signal kennen wir alle. In der Schule, zur Pause. Da wird jedes merken, weil es mal ein anderes Signal kommt. Aber wir wissen, wenn das Signal ertönt, ist Pause oder fährt der Unterricht wieder an. Genau gleich in Bezug auf die Gemeinde. Bei verständlicher Sprache wissen wir, um was es geht. Vers 9. Genauso ist es nun auch, wenn ihr in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, statt verständliche Worte zu gebrauchen. Wie soll man da wissen, was ihr sagt? Eure Worte verhallen im Wind. Das heisst, ich kann reden und reden und reden und reden und reden. Und bei euch ist auf die Tür gezogen. Ist weg und vergessen. Ist niemandem geholfen. Euch ist nicht geholfen. der hat nichts davon. Es gibt in der Welt eine Vielzahl verschiedener Sprachen und jede ist dazu da, dass Menschen sich verständigen können. Das kennen wir, wenn wir in der Ferien sind, dann merken wir noch gerade einmal, was das für eine Auswirkung hat, wenn ich die Sprache nicht kenne, wenn ich nichts verstehe, nicht kann reden. Und dann sieht der Paulus in Vers 11, wenn ich allerdings die Sprache, in der jemand mit mir redet, nicht verstehe, bleibe ich für ihn ein Fremder und er bleibt es für mich. Wir kommen einander nicht näher. Wir können zwar miteinander reden, jedes auf seine Sprache, aber es entsteht nicht wirklich eine Kommunikation. Es gibt kein tieferes Gespräch. Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Das Ziel, wenn wir zusammenkommen, ist, dass wir einander aufbauen und dass wir da die Gaben einsetzen. Die Gaben, die für den Ort vorgesehen sind, für die Gemeinde. Vers 13. Wer daher in einer von Gott eingegebenen Sprache reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten wiederzugeben. Also hat die Sprache doch auch einen gewissen Platz in der Gemeinde. Aber nur mit dieser einen Ausnahme, dass das Gesehene auch ausgelegt werden kann. Dass die Gemeinde einen Nutzen daraus hat, weil sie es versteht. Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Was bedeutet denn das jetzt wieder? Bedeutet, dass mein Verstand komplett ausgeschaltet ist beim Zungenreden? Nein. Aber sobald ich in die Zunge anfange reden, betet mein Geist. Aber mein Verstand hat keinen Einfluss darauf. Weil ich das, was ich rede, ja gar nicht verstehe. Aber mein Geist betet. Der Verstand bleibt unbeteiligt. Ich habe im Zungenreden sogar etwas anderes denken. Bei mir ist das bis jetzt meistens einfach eine Ehrfurcht vor Gottes Grösse, vor Gottes Majestät. Dann habe ich das Bild vor Augen von einem Gott, der unendlich, unvorstellbar gross ist, von seinem Licht. Meine Zunge redet zu Gott, aber mein Verstand versteht es nicht. Das ist das, was der Paulus hier probiert zu sagen. Im Brief ab Epheser schreibt der Paulus: Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich. Betet alle Zeit im Geist. Was bedeutet das? Hier im Korintherbrief steht: Wenn ich die von Gott eingegebene Sprache benutze, betet mein Geist. Also wegen Sprache beten, betet mein Geist. Der Paulus geht weiter, er sagt: Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten, auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Der Paulus kennt das. Er sieht, ich habe den Wunsch, das zu machen, beides. Und nicht nur beten in verständlichen Worten und in Zungen, sondern noch singen in verständlichen Worten und in Zungen. Denn wenn du Gott anbetest, ohne dass dein Verstand daran beteiligt ist, wie kann dann jemand, der diese Sprache nicht versteht, deinem Gebet mit einem Amen zustimmen? Er weiß ja gar nicht, was du sagst. Der Paulus geht da gern wieder darauf ein. Wenn du in die Zunge betest, dann redest du zu Gott. Mit einer Sprache, die Gott kennt, aber die anderen Menschen nicht verstehen. Darum macht es keinen Sinn, in versammelten Gemeinden so zu beten. An deinem Dankgebet ist nichts Verkehrtes, aber dem anderen bringt es für seinen Glauben keinen Gewinn. Und er sieht Paulus, ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind. Und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Und da ist bei mir auch wieder ein Aha-Erlebnis suchen gekommen. Wenn der Paulus, der so viel unterwegs war, der so viel für Gott und Jesus bewirkt hat, wenn er mehr als alle anderen in Sprachen geredet hat, wenn er das nötig hatte, wie viel mehr denn ich? Und gerade im 1. Korintherbrief sieht der Paulus gäng wieder, werdet meiner Nachahmer, machen das, was ich mache, lehret von mir. Wieso nicht auch gerade in diesem Bezug? Ja, für mich sieht, ich möchte das. Ich möchte auch in diesem Bereich das, was der Paulus hat. Weiter der Paulus, Vers 19. Aber wenn die Gemeinde versammelt ist, will ich lieber 5 verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden, als 10.000 Wörter in einer Sprache, die keiner versteht. Ich hoffe, dass wir uns einigermaßen bewusst sind worden, was der Paulus in diesem Text hat wollen. Schreiben, sagen, unterscheiden. Wir können hier nie daraus lesen, dass die Zungenreden schlecht ist oder dass es falsch ist. Er sagt, nein, das ist gut, aber nicht in der Gemeinde, als öffentliches Reden miteinander. Aber es ist gut. Ich mache das, sagt der Paulus, mehr als dir alle. Ob bei euch hat es Platz, aber im Gespräch zwischen dir und Gott persönlich. Ich bringe jetzt zum Vers 39, da schließt der Paulus ab. Um das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister, bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens und hindert keinen daran, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Das ist klar. Liebe Freunde, ihr Gemeinde bemüht euch darum, in verständlicher Sprache zu reden, dass allen geholfen wird. Dass Menschen aufgebaut werden, dass ihr nicht aneinander vorbeiredet, sondern dass ihr in einer verständlichen Sprache redet. Auf der anderen Seite seht ihr aber auch, hinter der Zunge redet nicht. Das hat genauso seinen Platz. Ihr Gemeinde soll aber so praktiziert werden, wie es uns der Apostel Paulus hier zeigt. Sorgt aber dafür, dass alles korrekt und geordnet zugeht. Ich hoffe, dass ich euch mit in das Thema reinnehmen konnte. Vielleicht sogar ein paar Fragen beantworten. Geistesgaben sind ein Geschenk. Kein Verdienst. Nicht etwas für die besseren, heiligeren Christen. Ein Geschenk aus reiner Gnade. Und heute, auch heute sind die Gaben vom Heiligen Geist aktuell und werden von ihm verteilt, wie er es will. Jedes, was Jesus als sein Herr anerkennt und bekennt, wird vom Heiligen Geist und durch ihn beschenkt. Und wir dürfen und sollen die Gaben einsetzen. In erster Linie für die Gemeinde. Aber sie dürfen auch für dich persönlich eine Stärke sein. Eingesetzt werden. Auch ganz speziell die Zunge reden. Und wir haben die grosse Möglichkeit, dass wir füreinander beten können. Auch gerade um zu überkommen und zu erkennen von Geistesgaben. Wir dürfen Gott um seine Gaben bitten und er wird sie uns geben. Jedem nach seinem guten Plan. Vielleicht bist du jetzt heute hier innen gehockt, hast zugelassen und bist vielleicht gar nicht sicher, dass du gerettet bist. Du bist dir vielleicht gar nicht sicher, ob Jesus wirklich dein Herr ist. Du bist dir deiner Gegenwart und Zukunft nicht sicher. Aber gerettet zu werden ist ganz einfach. Es ist wirklich einfach. In Römer 5, 8 bis 10 lesen wir: Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Schon jetzt sind wir von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Und erst recht werden wir am kommenden Gerichtstag durch ihn vor Gottes Zorn gerettet. Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Rettung zu empfangen ist ganz einfach. Es geht nicht in erster Linie darum, dass ich, was ich alles schlecht habe gemacht, was ich alles falsch gemacht habe. Bei der Rettung geht es ganz alleine nur darum, glaubst du an Jesus oder nicht? Das ist die einzigste Frage, die du musst klären. Glaubst du an Jesus? Alle anderen Fragen hat Jesus geklärt. Das Problem von deinem Versagen, von deiner Sünde, hat Jesus geklärt am Kreuz. Es ist Jesus. Wo er am Kreuz gehangen ist, hat er gesehen, es ist vollbracht. Ausnahmslos. Darum haben wir auch gelesen, er ist für uns vor Gott zur Sünde geworden. Dass wir gerecht vor ihm werden. Wenn du dich heute entscheidest, Jesus anzunehmen als dein Herr, wenn du ihn glaubst und das mit deinem Mund bekennst, dann bekommst du die Gerechtigkeit zugesprochen. Deine Sünden werden dir genommen, weil Jesus für dich gezahlt hat am Kreuz. Und er wird dir deine Gerechtigkeit zusprechen. Und du wirst so sein, wie wenn du nie gesündigt hättest. Nicht, weil du etwas dazu beigetragen hättest, nein, sondern weil Jesus alles da hat. Und er schenkt dir das, was du dir nicht kannst verdienen. Er schenkt dir das, was du dir nicht kannst erschaffen. Aber das, was er hat können, das hat er für dich da. Ich bete, wer mag, darf still mitbeten. Danke, Vater, Schöpfer, Herr über alle Herren, Majestät, einzig wahrer Gott. Danke, dass wir einfach so mit dir Kontakt haben können. Dass du uns nachsehen willst. Dass du, Jesus, Sohn von Gott, uns vorgelebt hast, wie der Vater ist. Dass du in deiner grenzenlosen Liebe für meine, für unsere Freiheit unschuldig ans Kreuz gegangen bist. Dass du aber auferstanden bist, den Tod besiegt hast und lebst. Dass du zum Vater im Himmel aufgestiegen bist und dort regierst. Und du uns den Heiligen Geist versprochen hast. Danke, Heiliger Geist, dass du uns umgibst, in uns wohnst, uns überhaupt ermöglichst, Gott zu erkennen. Du uns aber auch aus Gnade mit Gaben bescheichst und wir daran gestärkt werden können, wo wir damit anderen Menschen helfen können und deine Gemeinde bauen können. Ja, um soll es um dich gehen. Gott, einzig wahre Gott. Amen.